Moin moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Heute mit einer wilden Fragerunde und wir klären unter anderem, welcher Film uns wütend gemacht hat und was für uns der beste deutsche Film ist. Wir wünschen euch ganz viel Spaß und Intro ab.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Just listen.
Filmpalava.
Ganz herzlich willkommen bei einer neuen Runde Filmpalava. Wieder wilde Fragen und wilde Antworten. Und wir starten direkt rein. Seid ihr bereit? Und zwar möchte ich von euch wissen, auf welchen der folgenden Schwertkämpfer würdet ihr in einem Turnier wetten? Und zwar haben wir einmal Achilles aus Troja, Maximus von Gladiator, Jon Snow von Game of Thrones, Aragorn, Leonidas von 300 und Ragnar Lothbrok.
Ja, und ich muss sagen, wieder mal unvernünftig viel Zeit mit dieser Frage verbracht. hat aber sehr viel Spaß gemacht, darüber nachzudenken. Und für mich ist das eine relativ klare Antwort. Also ich sehe da Achilles ganz vorne als der größte Kämpfer seiner Zeit, der größte Schwertkämpfer. Ich habe bei der Frage, musste ich überlegen, meinst du so einen? Du meinst schon im Schwertkampf im Turnier.
Ne? So ein Schwert, ja, es darf jetzt auch mit einem Speer oder einer Axt sein.
Also ich dachte, ich habe direkt an so ein mittelalterliches Turnier gedacht, wo die auch josten und so mit den Pferden und so weiter. Das kann ich nicht beurteilen. Aber wenn es um Schwertkampf geht, dann sehe ich Achilles ganz weit vorne und glaube, da werden die anderen alle einstecken müssen, wenn es wirklich ins 101 geht. Die haben andere Qualitäten, aber wenn es nur ums Kämpfen mit dem Schwert geht, ist Achilles meiner Meinung nach schwer zu übertrumpfen.
Ja, das denkst du aber nur deshalb, weil Achilles natürlich noch nicht getroffen ist auf Leonidas. Der ja, also Entschuldigung, als kleine Kinder wird da schon aussortiert, ja? Das Baby, das zu schwach ist, wird direkt in die Schlucht geschmissen. Brauchen wir nicht. Da geht's schon los. Und ab dem Zeitpunkt, ab diesem Moment, geht es nur noch darum, Schwertkampf zu lernen. Es geht um nichts anderes mehr. Also bei den Spartanern, das sieht man ja auch im Film, die gesamte Jugend, das gesamte Erwachsenenalter geht nur darum, die zu den besten und stärksten und krassesten Kämpfern zu machen. Und von daher, der hat sein Leben lang nichts anderes gemacht. Und Achilles hat parallel vielleicht noch irgendwelche politischen Sachen oder ist dann noch irgendwie am Hofe oder so unterwegs, keine Ahnung. Und Leonidas, der hat sein ganzes Leben nur gekämpft und der wird Achilles natürlich seine Achillesferse zeigen.
Darf ich da schon intervenieren oder warten wir noch?
Nein, darfst du nicht.
Weil das ist ja kompletter Quatsch.
Das ist noch die Pitch-Runde, da darf man auch noch nicht reinreden. Ja,
okay. Da darf man noch nicht reinreden, also ich würde mich auch gern drauf eingehen, weil Leonidas ist es nicht, um das kurz und knapp zu sagen. Es ist tatsächlich Achilles. Einfach. Man muss einfach sagen, Achilles, wenn man den Kämpfen sieht, er hat einen göttlichen Kampfstil. Er ist ja auch von den Göttern gelobt und so wie er sich bewegt und alles, also gegen Hektor, den besten Speer- oder Schwertkämpfer aller Zeiten, kämpft, das ist fast schon ein Kinderspiel für den, auch wenn er sich da ein bisschen anstrengen muss. Der ist nie irgendwo, wird er mal verletzt oder sowas. Das Einzige, was den natürlich zu Fall bringen kann, ist so ein frecher Assi-Bogenschuss am Ende, aber sonst ist der...
So ein frecher Leonidas, meinst du?
Ja, Leonidas, hast du den schon mal mit einem Bogen gesehen? Das weiß ich nicht. Und selbst wenn man jetzt mal vom Schwert absieht, ne, also wie der den Speer werfen kann, man sieht das über gefühlt 100 Meter, zack, in den Hals getroffen, wie der mit dem Schwert und Schild kämpft. Also der hat's einfach am meisten drauf, ist ja ungebrochen.
Der hätte nämlich Xerxes an seinen Thron genagelt mit dem Speer durchs Gesicht. Da kannst du aber einen drauf lassen.
Nicht an die Wange. Ich wollte gerade sagen, weil wir ja wissen, dass Leonidas auch ein ganz schlechter Speerwerfer ist. Also, naja, ich weiß ja nicht.
Aber ich will nur auf dein Argument eben eingehen, dass du sagst, ja, der hätte nichts anderes gemacht und Achilles hätte irgendwas Politisches gedünnt. Das ist ja genau umgekehrt. Also Achilles ist ja berühmt dafür, dass er der größte Kämpfer der Zeit ist und Leonidas ist ein König, der halt auch politische Sachen machen muss, wo sogar im Film gezeigt wird, wie er teilweise zu diesen, wie heißt es?
Menschen in Löcher stößt.
Ja, wie er Menschen in Löcher kickt oder zu diesem Orakel da hochwandert, wie er sich politisch durchsetzen muss, wie er politische Diskussionen führen muss. Der ist ja auch nicht mehr im Peak seiner Fitness, würde ich sagen. Der ist ja schon einen Ticken älter. Der ist ja der König. Der ist ja nicht mehr
Nee.
Der ist schon im Peak noch.
Ja, der ist schon ziemlich im Peak. Ja. Und ich finde, man muss auch sagen, hier Thema Achilles, der so göttlich gesegnet kämpfen kann. Xerxes war auch der Meinung, ja, er ist von Gott gegeben und Gott gesegnet. Aber Leonidas, der hat einfach die Realität erkannt. Der weiß einfach, er muss das selber reißen. Der verlässt sich nicht auf irgendwelche göttlichen Kräfte, die er eventuell hat oder eben auch nicht.
Nee, aber er verlässt sich auf seine Nebenmänner. Und Leonidas ist jemand, der ist ein guter Anführer und mit seinen 300 Leuten kann der Hammer kämpfen. Aber ist er im One-on-One wirklich der Beste? Und da ist Achilles, kann den One-on-One-Kampf, der hat ihn perfektioniert. Man sieht das direkt in den ersten Szenen, wie er dieses Riesenvieh einfach lächerlich einfach mal auseinander nimmt. Und Leonidas, der braucht halt schon seine 300 Leute, die haben ja da die Taktik und die funktioniert ja auch super, aber nicht im 1-gegen-1-Kampf.
Ich weiß nicht. Ich glaube immer noch, dass da ein bisschen auch, dass ihr den Leonidas unterschätzt. Ich meine, klar, die starten immer mit dieser 300er Taktik quasi, ne, und mit so Team-Tactics, aber dann sprinten die auch nach vorne und metzeln die alle einfach einzeln weg. Also von daher, ganz so nur teammäßig vorrücken tun die auch nicht. Das sind schon auch alles Einzelkämpfer.
Aber ich bin mir noch nicht mal sicher, ob Leonidas von den 300 der beste Kämpfer ist.
Weil die alles
ja so Maschinen sind.
Ja, das stimmt. Aber also ich finde, wenn man jetzt sich an den Film orientiert, dann suggeriert er das auf jeden Fall schon.
Ja, stimmt schon. Also es zieht ja auch keiner in Zweifel, dass der richtig austeilen kann. Um vielleicht noch kurz die anderen Kandidaten durchzugehen. Yeah. Ich finde zum Beispiel, wen ich sehr schnell aussortieren konnte, ist Jon Snow.
Dito, ja. Der verliert leider.
Guter Schwertkämpfer, keine Frage, aber nicht in diesem Echelon.
In dieser Riege.
Genau, da hat er nichts zu melden. Ähnlich bei Ragnar. Ragnar ist halt auch eher so der Denker und der Raider und als Schwertkämpfer.
Vor allen Dingen, weil ich mir dachte, Ragnar sieht man ja immer eigentlich nur in einem bestimmten Setting gegen so 3-4 Leute. Und also ich finde auch, da kommt er nicht ran an die anderen.
Was ich schon schwieriger fand, war Aragorn.
Ja.
Mhm. Weil Aragorn ist schon, der kann schon sehr viel, hat auch mehr Zeit zum Trainieren tatsächlich, weil er ja so alt ist. Also der ist ja 80 in der Trilogie. Also der war schon, da muss ich schon länger überlegen, ob der vielleicht, wenn's zum One-on-One kommt, den ordentlich einen Run for his money
nehmen könnte. Ich glaube, wobei der ja so oft auch nicht Schwert kämpft, ne? Also klar, der hat die Szenen und so und der macht das immer mal, aber ich finde, bei anderen, da ist das Leben quasi fast schon darauf ausgelegt. Ja. Und das ist bei ihm ja dann auch wiederum eher nicht so. Also.
Ja, ich finde Aragorn, man muss ja auch sagen, der kämpft gegen Orks und Goblins und sowas. Man sieht ihn jetzt selten gegen so einen mega guten anderen Schwertfighter antreten. Und ich glaube, dass der da auch sehr gut ist, aber ich finde, der ist eher auch noch so am Realen dran. Also ich glaube, das ist ein recht realistisch dargestellter Schwertkampfstil, den er hat. Und da finde ich Leonidas und Achilles auch, ja, ein bisschen überdimensioniert.
Ja, und ich finde auch, Maximus ist schon auch in einer guten Riege, aber der ist ja auch im Film und so, der ist ja getrieben von dieser Rache und von, also der ist ja kein exzellenter Schwertkämpfer. Ja. Der setzt sich halt viel durch einfach die Willenskraft, die er da hat mit seinem Auftreten und dem Ziel, das er verfolgt, aber nicht, weil er jetzt so ein exquisiter Schwertkämpfer wäre. Deswegen, ich glaube, er hatte da auch wenig Chancen.
Und er ist ein Taktiker. Also der ist eine Führungsperson, der könnte super wen befehligen, aber sonst sehe ich ihn auch ein bisschen tiefer. Und ich würde unfassbar gerne, wenn das irgendwie möglich wäre, den Leonidas Achilles Schwertkampf sehen. Also da muss man jetzt nochmal auf die KI hoffen, dass sie da irgendwann mal was Cooles fabriziert. Das sieht geil aus.
Ja, da wäre ich auch auf jeden Fall dabei. Aber ich würde sagen, wir gehen mal zur nächsten Frage über, oder? Und ich wette, eine, mit der ihr euch schwer getan habt, würde ich jetzt mal direkt vom Tisch nehmen. Welcher gefeierte Film hat eigentlich eine grauenhafte Botschaft?
Ja, fand ich auf der Basis nicht so leicht, weil gefeierter Film. Also welcher Film ist denn wirklich gefeiert und ne, was ist eine grauenhafte Botschaft? Ich bin jetzt am Ende mit einem Film gegangen, der finde ich schon gerade so in der, ich sag mal, vielleicht jetzt nicht so bei allen Menschen so bekannt ist, aber schon bei denen, die Film interessiert sind, glaube ich, sehr gefeiert ist. Und zwar Whiplash. Und ich finde, bei Whiplash hat man wirklich dieses, oder es ist ja nicht so, dass er eine grauenhafte Botschaft hätte. Aber die Botschaft ist ja zumindest sehr, sehr fragwürdig und wurde ja auch viel diskutiert. Und ich denke, der Film will das auch. Der will das auch so ein bisschen, diese Frage in den Raum stellen. Also, um jetzt ein bisschen zu spoilern für die, die den Film noch nicht gesehen haben, aber es geht im Prinzip darum, muss ich, um musikalisch an die absolute Topspitze zu kommen, vielleicht nicht nur musikalisch, vielleicht geht es da auch um weitere kreative Bereiche, muss ich dafür quasi alles andere opfern. Im Prinzip ist es ja das. Also ich opfere alles mein Privatleben und stecke alles nur da rein, um diese Perfektion zu erreichen oder diesen Erfolg zu haben. Und das ist ja schon fragwürdig, ob das so gesund ist. Also wenn wir uns so Leute anschauen wie Heath Ledger oder so, ja, oder Avicii oder ja, die sagen, okay, ich stecke alles in das und in diesen Erfolg und die am Ende, gibt's ja viele prominente Beispiele, ja, die daran am Ende zugrunde gehen, dann finde ich, kann man sich schon fragen, ob die Botschaft, die der Film am Ende ja durchaus vermittelt, weil am Ende hat er ja diesen perfekten Auftritt quasi, ob das so die beste Botschaft ist. Und deswegen ist das der Film, der mir so am ehesten da in den Sinn kam und der ja vielleicht keine grauenhafte Botschaft hat, aber zumindest eine, die man deutlich hinterfragen könnte. Vielleicht auch soll, also, ne, aber ja.
Ja, ich glaube auch, dass Whiplash da schon durchaus anlegt, dass man das hinterfragen soll.
Ja, aber ja, ja, man sieht ja, wie gebrochen der die ganze Zeit ist. Finde ich eine gute Antwort, finde ich auch ein bisschen besser als meine. Ich hatte nämlich super Schwierigkeiten, genau, mit diesem gefeierter Film und grauenhafter Botschaft. Ich bin mir sicher, du hast da irgendwas Gutes im Blick. Was mir jetzt eingefallen ist, ist einfach Don't Look Up. Also der ist nicht wahnsinnig gefeiert, aber ich finde diese Botschaft wirklich immens wichtig und ich finde es in gewisser Weise grauenhaft, dass das in der echten Welt nicht so richtig ankommt. Also dass man auf Fakten und Wissenschaft und sowas überhaupt nicht mehr hört und gerade einfach dieser Populismus und diese einfachen Sätze und Lügen immer wichtiger werden und immer mehr ja Zugkraft gewinnen. Deshalb, grauenhafte Botschaft ist jetzt relativ, aber ich finde, es ist grauenhaft, was dahinter steckt.
Ja, ja.
Ja, ich fand die Frage wirklich
schwierig. Da hast du meine Frage gedribbelt, muss ich sagen.
Ja, weil mir ist nicht so richtig was eingefallen. Also,
nee, ist okay.
Aber clever gedribbelt.
Ja, ja, Fight Club und sowas ist mir noch aufgefallen, aber da dachte ich, wenn, dann nimmst du das eh. Und sonst, ja, deshalb fand ich Whiplash auch besser.
Hey, ich glaube, da habe ich vielleicht die Frage nicht eindeutig gestellt. Das muss ich mir vielleicht dazu zur Last legen, denn meine Idee war tatsächlich eine Botschaft, die der Film wirklich vermitteln will. Also nicht, die der Film selbst hinterfragt, die der Film stellt und wo man den kritisch auch schon innerhalb des Films beäugen kann, sondern es ging mir um einen Film, der gefeiert ist, wo aber der Takeaway aus eurer persönlichen Sicht wirklich schlecht ist eigentlich. Und da habe ich das Beispiel tatsächlich Liebe. Wir hatten letztens Valentinstag und da muss ich nochmal über tatsächlich Liebe nachdenken. Der Film ist 20 Jahre alt mittlerweile. Der ist ja so zusammengesetzt aus 9 kleinen Stories. Und was ich sage, gilt nicht für alle Stories. Also da sind 4 oder 5 dabei, womit ich überhaupt kein Problem habe, die ganz nett sind und so weiter und herzerwärmt und so. Alles okay. Aber tatsächlich Liebe hat direkt mehrere Handlungsstränge, wo der Takeaway meiner Meinung nach äußerst problematisch ist. Und zwar, wahrscheinlich erinnert ihr euch nicht mehr super genau an.
Ich habe den vor einigen Wochen erst gesehen. Echt? Zum ersten Mal auch, aber ja.
Ich musste. Das ist ja perfekt, Tobi. Denn mir geht es insbesondere um die Storyline rund um Keira Knightley. Und zwar.
Um diesen Move?
Ja, genau. Okay. Also das mit den Schildern und sowas. So, kein Spoiler, das hat ja jeder gesehen. Aber de facto. Der beste Freund, also ein Dude heiratet, Keira Knightley, und der beste Freund erkennt dann bei der Hochzeit, dass er sich in die Braut verliebt hat. Und was macht der? Der macht zuerst dann also so ein Hochzeitsvideo, was schon echte Stalker-Vibes hat, weil da nur sie drauf ist, tatsächlich, also die ganze Zeit so gefilmt, nur sie. Das sieht sie dann durch eine Verkettung von Zufällen. Und dann das nächste Mal, dass er sie trifft, stellt er sich vor die Tür mit so Schildern und gesteht halt ihre Liebe. Und da muss man sich vor Augen halten, das ist halt 2 Wochen oder 3 Wochen, nachdem der beste Freund von ihm sie geheiratet hat. Und was passiert? Sie geht raus und küsst ihn auf der Straße. Und das wird vermittelt durch Musik und so, wie das dargestellt ist, halt so wie die große romantische Story. Und wenn du dir das aber so faktisch vor Augen führst, ist das eine grauenhafte Aktion von ihm, eine grauenhafte Aktion von ihr. Und dann gibt's auch noch so eine Abschlussszene, wo die alle drei glücklich da zusammen an so einem Flughafen sind. Und denkst du, Leute, hat einer von euch mal miteinander geredet? Das ist eine Katastrophe. Also, um die geht's mir primär. Es gibt dann auch noch eine zweite Story und eine dritte. die Hugh Grant-Geschichte mit dem Premierminister, der seine Sekretärin aufreißt,
ja,
die vorher auch noch feuert, weil sie von dem Präsidenten der Vereinigten Staaten angemacht wurde. Also das ist so eine, du guckst das nächste, das ist MeToo in a nutshell quasi, und das wird da verkauft auch als das große romantische Ideal. Generell muss man dem Film auch ein bisschen vorwerfen, dass die Frauenrollen alle irgendwelche Sekretärinnen von den Bossen sind und so weiter. Aber es ist noch ein anderes Thema. Also tatsächlich, Liebe, dann gibt es auch noch so diese Story von diesem Briten, der nach Amerika reist und da die Frauen aufreißt.
Und es auch klappt auch einfach so.
Und es klappt auch einfach so.
Ja. Und es ist sehr, sehr in die Jahre gekommen. Das ist,
es ist sehr in die Jahre gekommen, ja. Also tatsächlich, Liebe, gefeierter Film, hat 7, irgendwas, 6 oder 8 oder sowas bei IMDb. Aber finde ich, hat stellenweise eine grauenhafte Botschaft.
Ja, gebe ich dir recht.
Ja, interessant. Ich habe den Film länger als nicht mehr gesehen. Also ich habe den natürlich auch gesehen, aber ich habe das damals, glaube ich, tatsächlich auch ähnlich wie bei Whiplash schon eher so als Fragestellung wahrgenommen. Also im Sinne von,
ich hab ist mir das Freitag alles extra noch so wirklich angeguckt,
die perfekte Liebe? Aber ich habe das vielleicht auch völlig falsch. Also das klingt schon sehr danach, als würde das auch genauso dargestellt werden, dass das so das Ideal ist oder so, ah, das ist die wahre Liebe. Aber das ist dann natürlich tatsächlich sehr fragwürdig.
Ja. Aber vor allem, weil das halt immer ein Film ist, der herangeführt wird als einer der großen also es ist noch nicht mal
eine
also es ist einfach einer der großen romantischen Filme der Filmografie generell. Naja.
Ja gut, da kann ich jetzt eigentlich ein bisschen gut anknüpfen mit der Frage, welcher Film hat euch denn wütend gemacht?
Ach stimmt,
ja.
Hätte ich ja eigentlich die gleiche Antwort geben können.
Ja, quasi.
Don't look up. Nein. wütend. Ich muss irgendwie in zwei Richtungen denken. Wütend, weil Potenzial verschenkt wird. Das macht mich immer sehr wütend. Da bin ich aber nicht so auf den Film schlecht hingekommen. Also irgendwie beispielsweise Gladiator 2, Joker 2 oder sowas, wo du denkst, nee, eigentlich hätte das was Cooles werden können oder man hätte es gar nicht erst machen sollen. Und dann bin ich auch wieder ein bisschen, habe ich die Frage leicht abgeändert, zu welcher Film hat euch sehr aufgewühlt? Sorry, aber und in gewisser Weise dann damit
Tobi halt auch. Tobi spielt einfach sein eigenes Game hier. Tobi beantwortet einfach nur Fragen, die ihm gefallen.
Wer ist der beste Bogenschütze aller Zeiten? Und das
ist Legolas.
Nein, aber es hat mich tatsächlich auch wütend gemacht. Hatten wir schon häufiger Zone of Interest. Der wühlt einen auf, der macht einen fertig, aber der macht einen auch unfassbar wütend, weil das halt eine reale Story ist und man sich nicht vorstellen kann, dass es so unmenschliche Menschen mal gegeben hat. Und ja, irgendwie hat es mich nicht nur traurig und verstört zurückgelassen, sondern auch wütend. Also finde ich, passt das schon noch rein.
Nee, das ist fair, würde ich sogar sagen. Ich habe es wieder anders interpretiert, aber das ist dennoch, mit der Fragestellung kann man das schon machen. Also tatsächlich habe ich aber etwas genommen, was mich wirklich wütend gemacht hat, als ich den Film geguckt habe, im Sinne von, ich war wütend auf den Film und die Filmemacher, was meine Interpretation von der Frage war. Star Wars 9.
Ja. Ist witzig, weil das mein erster Gedanke war. Ich bin da nochmal umgeschwungen, aber mein erster Gedanke war auch Star Wars 9. Von daher finde ich das einen sehr guten Pick.
Ja, also ich muss sagen, während ich den Film schon geguckt habe, habe ich mir schon gedacht, was ist das für eine Scheißgrütze? Und es hat mich so, so wütend gemacht teilweise. Insbesondere, ich weiß gar nicht, warum es gerade die Szene ist, aber in Star Wars 9 ist diese Szene mit diesem Dolch, den die gegen den Horizont hält, an der Ruine von diesem Death Star da, an diesen Wellen. Und dann passt das genau über diesen Dolch und dann zeigt das zu diesem Eingang hin. Das finde ich immer noch so unendlich dämlich und scheiße. Das macht mich jetzt wütend, wenn ich darüber nachdenke. Und hier, somehow Palpatine returned. Hör mal, Leute, wer hat euch in den Kopf geschissen? Also das macht mich jetzt schon wütend, wenn ich darüber nachdenke. Und war eine klare Antwort für mich. Ich glaube, ich war selten so wütend, während ich einen Film geguckt habe.
Oh ja. Ich muss auch sagen, jetzt wo du es auch wieder so die einzelnen Punkte auch so aufhörst, hätte ich glaube ich auch tatsächlich dabei bleiben sollen, weil ich hatte ähnliche Probleme, vor allem auch mit dieser Dolch-Szene, wo ich dachte, oh, das ist aber ein glücklicher Zufall, dass du gerade genau an dieser Stelle stehst. Aber ja, Ich bin in eine ähnliche Richtung gegangen, nämlich Filme, wo ich dachte, wieso, warum macht ihr es kaputt? Und das ist, Spoiler, Indiana Jones 4. Wo ich auch dachte, warum? Die Trilogie, ich liebe sie, ich fand sie als Kind super, ich habe daran super coole Kindheitserinnerungen auch irgendwie, ich verbinde damit total viel Positives, irgendwie den Humor, aber irgendwie als Kind auch dieses archäologisch Spannende, irgendwie, es war einfach in sich alles schlüssig und cool und ja, mochte das einfach alles. Und dann kommt Indiana Jones 4 und ähnlich wie bei Star Wars 9 denkt man sich, wieso, was jetzt mit Außerirdischen, was habt ihr euch denn da für einen Schwachsinn überlegt? Wer, also wirklich, ich denke, nein, das hat doch nichts mehr mit Indiana Jones zu tun. Klar, es hatte schon immer so ein bisschen wie soll man sagen?
Übernatürlichen Einschlag.
Übernatürlichen Hauch, genau, ja. Ne? Aber jetzt nicht so, nicht dieses, ja, da sind Aliens in einem UFO gelandet und hat mich das aufgeregt. Und deswegen habe ich am Ende gesagt Indiana Jones 4, weil mir die Reihe mir persönlich noch mal mehr bedeutet hat als Star Wars, wobei ich Star Wars auch sehr gefeiert habe, aber das ist für mich so wirklich Kindheit und deswegen hat mich das unfassbar aufgeregt, was mit Indiana Jones 4 passiert ist.
Ey, gehe ich voll mit.
Weißt du?
Ich wollte nur sagen, das ist dieser Shift von mythologischen Elementen zu Sci-Fi-Elementen.
Ja,
ich will keine Sci-Fi-Elemente in Indiana Jones.
Ja, ich finde auch, das passt einfach nicht.
Nee. Ja. Mir ist gerade bei Star Wars noch eingefallen, hier der Jar Jar Binks oder wie der heißt. Mhm. Das hat mich damals auch, dieser Comic Relief von dem, hat mich damals
echt
wütend gemacht. Also ich fand den damals schon, ich sag mal, unlustig und nervig.
Ja, krass, da war ich zu jung, ich fand den okay. Also weil ich den Prequels geguckt habe. Zu Star Wars komme ich auch später nochmal. Aber nur so als kleiner.
Schauen wir mal.
Vielleicht ja bei der folgenden Frage. Würde auf jeden Fall passen. Was ist das beste Meme, das aus einem Film entstanden ist?
Ah ja, das können wir schnell auflösen. Ich finde nämlich, dass ich habe letztens noch mal mit einem Kumpel die Prequels geguckt und von Star Wars und du kannst die Star Wars Prequels nicht gucken, ohne dass alle 2 Minuten dein Meme dabei ist. Und du hast die Memes im Kopf und du kannst den Film nicht mehr ernst nehmen, weil du nur noch die Memes siehst. Und wenn ich da nur eins rauspicken dürfte, würde ich, glaube ich, Anakin und Padme in dem Kornfeld nehmen.
Das ist stark, ja, das ist stark. Das ist ein
sehr, sehr starkes, aber es gibt da unendlich viele. Also die ganzen Filme sind eine Meme-Maschine und deswegen, die mag ich, glaube ich, am liebsten so.
Das heißt übrigens For the Better, right? Also so heißt das Meme. Ich habe mal rausgefunden, dass die meisten Memes noch irgendeinen Namen haben.
Ja, ja.
Ah, und ja, okay. Ich mag es auch, weil da kannst du alles Mögliche
dieser reinpacken. Dieser Blick von Anakin und so. Also.
Aber es ist auch zu nice. Ich mochte es immer mit A Word, mit irgendwie, wenn ich jetzt ein Bild einfüge, dann wirst du bestimmt nicht. Und dann ist das ganze Bild völlig verschoben. Und herrlich.
Ja, ja, also fantastisches
Meme. Finde ich tatsächlich sogar besser als meins, weil das so vielfältig ist, weil dieses Meme so in ganz verschiedene Richtungen interpretiert wurde. Aber was mir als erstes in den Sinn kam und was ich auch immer wieder auch selber nutze und sehe, ist das John Travolta-Meme. Ja, dieses, wie er in dem Raum steht und dann so. Und ich liebe das einfach. Das ist so, keine Ahnung, sein Gesichtsausdruck dabei und diese Pause, die sich da genommen wird, dass er einfach da steht und dann so dieses.
Ja.
Das ist sehr gut. Ich finde es absolut herrlich und das war das Erste, was mir in den Sinn kam. Deswegen bin ich dabei geblieben.
Ja, war natürlich auch mein erstes, der Confused Travolta. Deshalb nehme ich jetzt nochmal ein anderes, weil ich, da habe ich übrigens bei dieser Frage unfassbar viele Antworten gefunden. So leicht ist mir das fast noch nie gefallen. Hier dieses Padme-Ding habe ich nämlich auch. Ich finde, welchen ich mittlerweile sehr liebe, ist, ich nenne ihn einfach mal der Zunicker. Da gibt es so Compilations, wo mehrere, also einmal Alfred von The Batman Dark Knight Rises, wo er da sitzt und dann erstmal am Ende zunickt und dann gibt es den Leonardo DiCaprio Great Gatsby Zunicker, dann gibt es den von Ford vs. Ferrari einfach wo so ganz viele, wo irgendwas passiert, du machst was falsch und dann machst du es richtig und dann kommt überall der that's how you do it und das liebe ich sehr. Und bei Leonardo DiCaprio muss ich natürlich direkt noch sagen, also der hat einige geile, wo er so geil läuft, ist herrlich und wo er mittlerweile von Once Upon a Time auf dem Fernseher zeigt dies.
Das mag ich auch sehr gerne.
Da kommen auch immer super nice Sachen. Es gibt unfassbar viele, die genau meinen Humor treffen.
Ich muss sagen, das hat für mich eine sehr positive Wendung genommen, weil ich habe am Anfang verstanden, dass du gesagt hast, der Zyniker. Ach so. Und dachte, okay, was gibt's denn für Mühe von einem Zyniker? Okay, nein, aber es sind die Zyniker.
Ja. Genau.
Worüber ich noch nachgedacht habe, von einem relativ aktuelles Beispiel, was sehr schnell zum Meme geworden ist, aus Massive Talent. wo Pedro Pascal und Nicolas Cage in dem Auto sitzen. Das ist auch richtig fantastisch.
Ja, stimmt. Ja. Oder einfach, wenn man die 30 Jahre geknackt hat und man steht auf dem Bett auf und dann kommt der Theoden, Herr der Ringe-Move.
Ach so, ja.
My body is broken.
Ja, auch nicht.
Es gibt wirklich unfassbar viele ganz, ganz tolle Memes.
Ja.
Okay.
So, dann würde ich mal direkt hinterherwerfen. Welche Filmfigur hat die beste Todesszene?
Fand ich eine sehr spannende Frage, wie so oft. Aber ich fand es wirklich eine spannende Frage, weil es gibt so viele Filmtodesszenen. Und dann ist ja immer, wie so immer, die Frage, was bedeutet beste? Also die dramatischste, die spannendste, die lustigste, die epischste. Ja, was ist denn die beste? Und ich habe mich für eine Kombination entschieden aus einer Todesszene, die richtig Impact hat. Also die mich als Zuschauer irgendwie erwischt. Ich denke so, uff. Die dann dabei noch sehr dramatisch ist und die zusätzlich auch noch einen sehr, sehr, sehr wichtigen Einfluss hat auf die Story bzw. den Hauptcharakter. Und zwar bin ich gegangen mit der Todesszene von Vesper Lind in, ich glaube, Casino Royale ist es ganz am Ende. Und die finde ich richtig heavy, weil zum einen bin ich selber jemand, ich finde Ertrinken eine ganz furchtbare Vorstellung. Und ich finde, die haben diese Dramatik zwischen den beiden, dieser Betrug, der da vorher stattgefunden hat, dieses Hintergehen, dann von James Bond die einzige eigentlich richtig wahre Liebe, die er je hatte, ja. Das spielt sich alles in dieser Todesszene ab, dieses komplette Drama. Dann versucht er sie ja sogar noch wiederzubeleben. Also er schafft es auf diesem Fahrstuhl oder sie irgendwie daraus zu befreien und nach oben aufs Dach zu legen, aber schafft es halt nicht. Also sie ist halt dann wirklich de facto tot, weil es ist wieder dieser Moment, wo man denkt, ah, jetzt vielleicht doch noch der gute Turnaround, aber ist es halt nicht. Und deswegen die Todesszene in diesem Fahrstuhl, in diesem Gefängnis von diesem Fahrstuhl, finde ich exzellent gelungen. Und ja, einfach, ich habe schon wieder Gänsehaut, wenn ich an die Szene denke. Ich finde die sehr unangenehm, aber ja, wie gesagt, sehr dramatisch, hohen Impact. Ist für mich auf jeden Fall eine der besten Todesszenen, die so in Filmen produziert wurden.
Ich finde auch Daniel Craig und Eva Green, die haben da mega gut harmoniert. Also ich fand, das hat auch super funktioniert. Und wie du meinst, was einen immer so richtig umhaut, ist, wenn du denkst, ah, okay, jetzt wird die noch gerettet und alle denken, ne, ah ja, man erwartet ja schon, dass die Augen wieder aufgehen oder sowas. Und dass es dann einfach nicht passiert, das finde ich auch strong, wenn Filme das durchziehen. Ich finde, die dramatischste, traurigste Todesszene ist immer noch oben, Ellie. In der Anfangsszene. Aber ich bin jetzt auch mit einer der besten gegangen und ich finde die auch dramatisch, weil man eigentlich denkt, oh, er hat es jetzt eigentlich noch geschafft und dann hat er es doch nicht. Das war, als ich damals das erste Mal Leon der Profi geguckt habe. Die Endszene. Ich fand Leon der Profi damals richtig, richtig cool auch, muss ich sagen. Und ein geiler Film. Und dann siehst du das Licht und er ist fast draußen und hat so clever agiert. Und dann kommt einfach nochmal dieser kurze Zack. Und das war's. Und das fand ich damals, hat mich damals sehr umgehauen und fand ich eine sehr, sehr gute Todesszene.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin da mit einem Klassiker gegangen. Und wenn ich sage, ich bin mit einem Klassiker gegangen, könnt ihr euch denken, welche ich genommen habe?
Es könnte Boromir sein, aber es könnte auch jeweils.
Es ist Boromir. Natürlich, es ist Boromir. Ich finde. Ich finde einfach irgendwie eine der perfektesten Todesszenen, weil er diesen Moment hat, nachdem er gefallen ist quasi, wo er sich nochmal zum Guten wendet und sagt so, nein, der Ring hat mich beeinflusst und jetzt opfere ich mein Leben für Merry und Pippin. Und dann dieser Kampf gegen die Uruk-hai. Und das finde ich einfach mit diesen Pfeilen in der Brust, wie er dann da noch so sein Last Dance macht und mit dem Horn noch dabei. Oder so, das ist einfach geil. Und dann mit Aragorn noch die letzten Worte. Und
kann ich schon wieder Gänsehaut,
ey. Ja. Boromir, du guter Boy. Ja, das Boromir. Mhm.
Ja, ist natürlich, also kann man nichts gegen sagen gegen die Wahl.
Auf keinen
Fall. Natürlich absoluter Banger. Apropos Banger, ich wollte von euch wissen, was ist denn der beste deutsche Film?
Uff. Ja, schwierig, ne? Man listet dann so ein paar auf und muss dann am Ende die blöde Entscheidung treffen, was wirklich der beste davon ist. Ich habe eine Vermutung, welchen du nehmen wirst. Ich bin sehr gespannt. Ich nehme und ich glaube, das war unsere zweite oder dritte Folge, die wir je aufgenommen haben. Das war beste deutsche Filme. Ich habe leider nicht mehr reingeguckt, aber ich glaube, da habe ich die gleiche Antwort geliefert. Und zwar Bader-Meinhof-Komplex. Den, das finde ich einfach bis heute ein, der ist relativ lang, aber ich finde den sowas von gut. Was
der ist noch viel länger, wenn man ihn zusammen mit Herr von Werden geschaut hat. Der immer wieder in Geschichte haben wir den geschaut, im Geschichts-LK. Und Herr von Werden hat dann immer irgendwann nach so 3-4 Tagen Pause den Film wieder an der Stelle gestartet, die 30 Minuten vorher war. Und dann hier ungefähr waren wir, oder?
Ja, wir haben aber auch ihn darauf hingebracht, dass wir noch ein Stück zurückspulen müssen. Ne? Und er hat es auch dankend angenommen, sagen wir es mal so.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben diesen Film, glaube ich, 4-5 Unterrichtsstunden lang geschaut.
Ja, aber ich fand ihn nämlich damals, ich glaube, da habe ich ihn nämlich auch zum ersten Mal gesehen, fand ich ihn Hammer. Also nicht nur, weil er den Geschichtsunterricht etwas aufgepeppt hat, sondern weil ich ihn wirklich mega, mega spannend gemacht finde. Also ich finde den wirklich als, ich nenne ihn jetzt mal Dokumentar-Drama-Film oder historischer Film, ich finde, der ist sehr nah an der, ja, was man im Geschichtsunterricht auch wirklich gelernt hat und sehr nah, gleichzeitig wahnsinnig spannend. Und das finde ich immer schwierig, geschichtliche Ereignisse sehr gut darzustellen. Und ich finde, der zeigt auch diese ganzen Perspektiven einmal von den Terroristen auf, aber auch von denen, sag ich mal, die gegen die Terroristen da ja vorgegangen sind. Und du nimmst sehr geile oder sehr interessante Perspektiven ein, bist nicht komplett auf einer Seite und findest, ich find den Film einfach wahnsinnig hochproduziert auch. Super Schauspielerinnen und Schauspieler da drin. Und ist für mich einfach einer der... Ja, der einfach komplett super funktioniert hat. Wo ich nicht gedacht hätte, dass der aus Deutschland kommt.
Ich muss kurz mal fragen, ich muss dich gerade dran denken, Marcello, jetzt wo du selber Lehrer bist, machst du das auch mit den Filmen, wenn du Filme zeigst, so dass du das streckst bis zum geht nicht mehr?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich weiß immer, also ich merke mir immer genau die Stelle, wo ich aufgehört habe. Und ich spule dann immer so eine Minute zurück, damit man den Anschluss noch hat. Aber nicht 15, also oder 30 oder Also, nee.
Erwarten wir mal, bis du 20 Jahre im Dienst warst.
Ja, genau. Wir
dann wird ein bisschen mehr. Badermeide auf Komplex.
Und die nächsten 6 Stunden vorbereitet.
Das war eine Folge Filmball, aber.
Ja.
Ich fand die Frage unglaublich schwer.
Ja.
Ich habe richtig rumgewühlt. Und ich bin jetzt bei einem Film gelandet, den ich, glaube ich, den besten deutschen Film finde. Und zwar Agiere, der Zorn Gottes. Das ist der Werner Herzog-Film mit Klaus Kinski. Muss man natürlich Kunst vom Künstler trennen. Kinski ist durchaus eine problematische Persönlichkeit. Problematisch ist nur untertrieben. Schreckliche Dinge da über ihn rausgekommen im Endeffekt. Aber wenn man den Film für sich nimmt, ist Agiere, der Zorn Gottes, finde ich, ein Film, der so roh ist und so beeindruckend, wenn du den das erste Mal guckst und so undeutsch. Also der fühlt sich so wuchtig an und so, weiß nicht, also der hat so viele Ebenen und ist so monumental irgendwie, dass ich habe ihn mir am Freitag dann nochmal angeguckt, um sicher zu sein, dass der Pick jetzt nicht irgendwie nur aus meinem Gedächtnis so herauskommt. Und die Eröffnungsszene von Akira, der Zaun Gottes, wo diese spanische Expedition diesen gewaltigen Berghang langsam runtergeht, ist am Machu Picchu gedreht, also es sieht fantastisch aus und generell hast du auch im ganzen Film diese Wildwasser-Amazonas-Gebiete da und wovor sich dann das Drama um diese Expedition abspielt und wo alles halt in diesen Wahnsinn abdriftet. Ich finde, ist natürlich super subjektiv, aber das ist der deutsche Film, der mich am ehesten, wo ich am ehesten dachte, boah, das ist wirklich ein Filmfilm, ein Werk, wo ich wirklich das Gefühl habe, das wird den Test der Zeit überstehen. Fitzcarraldo kann man ähnliche Sache sagen, aber ich mag Agiere, der Zorn Gottes, noch ein bisschen lieber.
Ja, also ich glaube, du hast damit auf jeden Fall recht. Ich habe tatsächlich bei der Beantwortung der Frage auch weniger darauf geachtet, welcher Film wirklich so diesen Impact, also ich habe die Frage weniger objektiv beantwortet und mehr subjektiv beantwortet. Und Tobi, du hattest einen Tipp, was ich eventuell nehme. Ich bin mal gespannt.
Also bei dir ist auf jeden Fall Systemspringer mal hoch angesehen. Und sonst könnte ich Victoria noch nehmen.
Oder der Schuh des Manitou. Das sind die drei, die ich bei dir im Kopf
habe. Ja, alle drei sind nicht meine Endwahl geworden. Oh no. Aber sie sind alle drei hoch im Kurs. Also ich gebe euch völlig recht. Ich hatte auch tatsächlich als zweiten Pick Victoria. Einfach aufgrund der Machart und dessen, was der Film so künstlerisch geschaffen hat. Aber ich habe dann einen Film genommen, wo ich sage, ähnlich wie bei euch, der wirkt auf mich einfach wenig deutsch. Und ist für mich einfach ein guter Thriller, den ich selber sehr unterhaltsam finde. Ich glaube, ihr findet den Film gar nicht so gut wie ich. Aber ich persönlich mag den Film sehr gerne, habe ihn auch zuletzt noch mal gesehen und es ist Stereo. Der ist objektiv betrachtet, glaube ich, nicht der beste deutsche Film. Darauf kann ich mich auch ganz schnell festlegen und das ist auch völlig okay. Aber ich mag den Film unglaublich gerne. Ich finde, der erzählt eine eigenständige Story. Der ist spannend, der hat ein richtig gutes Sounddesign, der hat gute Bilder. Ich mag Moritz Bleibtreu und Jürgen Vogel, die da zusammenspielen. Das, finde ich, funktioniert richtig, richtig gut. Und wie gesagt, ich habe den Film auch gesehen. Wie witzig das für uns so ein Qualitätsmerkmal ist, dass die Filme nicht deutsch wirken. Die deutschen. Aber ich schaue den Film und ich habe so das Gefühl, das könnte auch ein Hollywood-Film sein. So rein von der Machart her. Und auch so wie der Film vom Pacing her und die Rollen halt. Also ich mag den Film einfach sehr gerne und deswegen Stereo. Für die, die den Film noch nicht gesehen haben, auf jeden Fall für mich eine klare Empfehlung.
Das, dieses nicht deutsche hatte ich auch bei Who Am I? Den fand ich, der ich glaube mit Tom Schilling, war auch sehr undeutsch gemacht und den fand ich auch tendenziell eher stärker, nicht als einer der besten, aber.
Ja, aber der hatte auch seine Momente auf jeden Fall, das stimmt. Ja.
Alright, meine letzte Frage ist, welches Tier sollte mal in einem Animationsfilm Protagonist sein?
Ja. Meine Antwort ist dann genauso quatschig wie die Frage.
Ja, sag mal.
Nein, also es ist eine interessante Frage. Aber ich muss an das Tier, wo ich als erstes dran denken musste, ist die Wüstenmaus aus Dune.
Oh ja.
Muad'Dib, wo der quasi den Namen von bekommt, mit diesen großen Ohren. Das hatte für mich immer etwas Animationshaftes, etwas Cartooniges so ein bisschen. Und das kann ich mir sehr gut als einen Animationsfilm-Protagonisten vorstellen. So
auch auf der Welt von Dune dann.
Ja, ja, genau. Ja. So, irgendwie wie die Wüstenmäuse zwischen dem Spice leben und sich gegen die Falken verteidigen oder sowas.
Ja, und das Wasser mit den Ohren sammeln.
Genau, ja.
Finde ich sehr gut. Ich fand es tatsächlich gar nicht so einfach, ein Tier zu finden, wozu es noch keinen Animationsfilm gibt. Weil es gibt schon verdammt viele.
Das habe ich gar nicht geprüft. Vielleicht gibt es sowas.
Ja, ja, ja. Also, weil ich dachte auch, vielleicht mal Ratte, dachte ich, ja, Ratatouille gibt's ja schon. Dann dachte ich also noch, wie Pinguine gibt's aber auch alles schon. Also, deswegen schwierig. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es dazu Filme gibt oder nicht. Ich habe zwei verschiedene Optionen. Weil ich dachte dann, okay, was könnte man denn auch so storytechnisch gut vermarkten? Und da kam ich als erstes auf Eisbären. Weil ich mir dachte, es gibt zwar der kleine Eisbär, aber ich weiß nicht, ob es so ein richtig größeren Animationsfilm in den letzten Jahrzehnten gab mit einem Eisbären in der Protagonistenrolle. Ich glaube nicht. Und da könnte man halt so dieses Thema Klimaerwärmung aufgreifen und dann kindgerecht. Also so, man hat ja bei diesen Animationsfilmen häufig dann doch so einen Twist, ne, dass sie doch irgendwie auch ein ernstes Thema behandeln, aber halt auf, ja, kindliche Art und Weise. Und da könnte man dieses Thema, finde ich, sehr gut einbringen. Weil es ist ja ein Problem, dass den Eisbären einfach mittlerweile der Lebensraum, der immer kleiner wird und Nahrungssuche ein Problem wird und so. Und dass immer mehr Eisbären irgendwie gefunden werden, die ertrinken, weil die versuchen, irgendwo hinzuschwimmen und da nicht mehr ankommen, weil die Distanzen zu groß werden. Also da könnte man auch was Kritisches machen. Klingt jetzt eher dramatisch, nicht so nach einem lustigen Animationsfilm, aber ich finde, da wäre Potenzial. Mein zweiter Tipp war noch so eine Geschichte, so ähnlich wie Free Willy, aber im Animationsstil. Also irgendwie auch da irgendwie Wahljagd, Wahlgefangenschaft so als Thema im Animationsstil. Weil ich glaube, es gibt was über Haie und halt für den Nemo und so weiter, aber über Wale kam mir zumindest nichts in den Sinn.
Nee, habe ich jetzt auch so nicht direkt parat.
Genau, das waren so die zwei Richtungen, in die ich gedacht habe.
Ich muss gerade an eine alte Fernsehsendung denken mit so einer wandernden Insel, wo der Eisbär quasi der Führer ist auf dieser Insel. Und dann konnten die Insel so steuern mit so Lavaströmen. Also die hatten so einen Lava-Antrieb. Da war so ein Vulkan. Wie heißt denn nochmal dieser? Also vielleicht.
Klingt wie ein Traum, ehrlich gesagt.
Nee, aber vielleicht jemand, der den Podcast hört, kann das irgendwie in die Kommentare schreiben oder sowas, ja, wie diese Serie heißt. Es gab so eine Gruppe von Tieren halt, die sind auf so einer Insel. Und diese Insel ist, die kann wandern, wird durch einen Vulkan angetrieben. Und ich glaube, der Führer von dieser Gruppe ist ein Eisbär. Ja,
es kommt mir ein bisschen bekannt vor.
Gibt es da nicht dieses Oiski Popoiski?
Oiski Popoiski, ja doch.
Dieses Tier, das ist so ein, was ist das, so ein Wieselartiges, weiß ich nicht, was das ist. Also es gibt diese Serie auf jeden Fall. Es war ein Fiebertraum. Also,
kann halt nee, irgendwas klingelt da bei mir auch. Aber ich kann es nicht genau zuordnen. Ja, aber,
muss ich daran denken.
Ja. Muss mir auf jeden Fall irgendwas davon angucken, weil es klingt sehr amüsant. Und ich kenne es überhaupt nicht, da bin ich sicher. Und welches Tier habe ich genommen? Das Capybara. Auch Wasserschwein genannt. Das ist so ein, sozusagen, stellt euch ein Meerschweinchen in verdammt groß vor. Ihr habt das auch schon mal gesehen.
Wahrscheinlich.
Was ist das Capybara? Das ist, gilt als das freundlichste Tier der Welt. Und da gibt es unfassbar viele geile Fotos, weil es kommt einfach mit allen möglichen Tierarten zurecht. Ne? Dann kuschelt das mit irgendwelchen Katzen, das chillt da einfach neben so Krokodilen rum, hängt mit, sonnt sich mit Schildkröten und alles mögliche. Du siehst, dieses Tier kommt einfach mit allen Tierarten zurecht und ist einfach so, sieht auch noch so knuffig aus. Also ich hätte gern auch einen Capybara.
Wird das nicht gesnackt vom Krokodil? Nee,
weil irgendwie hat das so ein soziales Gen, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht was. Also tatsächlich ist es auch nicht ganz erforscht, warum die das haben. Also die haben wohl irgendwie echt so ein soziales Gen, dass die mit allen möglichen klarkommen. Und das ist natürlich so evolutionsmäßig eigentlich gar nicht so unclever. Aber nee, wirklich, das liegt dann einfach so neben dem Krokodil herum.
Die haben guten Vibe einfach.
Ja, also vielleicht schmecken die auch ekelhaft, keine Ahnung, woran es liegt, aber ja, die haben guten Vibe. Und natürlich gibt es deshalb, ist die Moral, es geht um Freundschaften. Ah, ne? Und insgesamt einfach darum, dass es den meisten Leuten mal ganz gut tun würde, wenn die einfach mal alle, wenn alle mal wieder ein bisschen freundlicher werden und ne, mach es wie das Capybara. Sei freundlich, komm mit allen Leuten klar, chill ein bisschen.
Mehr Capybara wagen.
Ja.
Ein bisschen. Das ist die Takeaway heute aus der Folge. Habe ich noch nie gehört, tatsächlich. Also das aber
finde ich interessant.
Ihr kennt, du kriegst noch ein paar Bilder von mir, sonst gesehen habt ihr das Vieh auf jeden Fall schon mal.
Ja, wahrscheinlich. Na gut. Dann kommt meine letzte Frage. Und ich wollte von euch wissen, welcher gute Film wurde am schlechtesten vermarktet?
Stand da welcher gute Film?
Ja, das welcher stand gute Film?
Tobi, hast du noch eine Frage getroffen? Tobi, welcher schlechte Film wurde schlecht vermarktet?
Ich habe hier nur stehen, welcher Film.
Fällt mir also, Tobi, sorry, eines Tages schaffen wir, dass du die Fragen beantwortest, die wir stellen. Das ist so eine Grundbedingung für das Format so ein bisschen, aber naja, gut.
Ja, ich übertrage die immer dann von der WhatsApp-Gruppe, übertrage ich die immer. Und
das ist uns auch schon, ich weiß, dass Fehler. Das nicht zum ersten Mal passiert, dass du dir eine andere Frage übertragen hast, als wir eigentlich gestellt haben.
Ja, wenn ihr so blöde Fragen stellt.
Okay. Okay. Wird da nochmal ein bisschen feinjustiert. Ja, aber ich fand tatsächlich auch diesen Zusatz guter Film. Also ich finde, ich habe einen Film, der schon eigentlich an sich sehr solide ist, wo aber dann vor allen Dingen die PR-Kampagne ein Desaster geworden ist. Nämlich den Film, der auch gar nicht so alt ist, It Ends With Us mit Blake Lively und Justin Baldoni, der sowohl Regie geführt hat, als auch die Hauptrolle spielt. Im Endeffekt geht's dabei um das Thema so häusliche Gewalt oder ne, wie sowas entsteht oder so eine toxische Beziehung, wo eben irgendwann Gewalt auch irgendwie ein Thema wird. Und ist also eigentlich ein ernster Film. Also es geht, ist eigentlich eher ein Drama. Und da gab es mehrere Aspekte. Zum einen hat Blake Lively den Film wohl in der PR-Kampagne so ein bisschen so vermarktet, als wäre das so Rom-Com, so nach dem Motto, ja, schnappt euch eure Freundinnen und geht zusammen ins Kino, habt einen guten Abend. Und darauf ist der Film ja gar nicht ausgelegt. Also der Film ist ja keine Rom-Com, eigentlich überhaupt nicht. Das heißt, da war schon mal die Richtung, die so vorgegeben wurde, war schon mal eine andere, als der Film eigentlich am Ende ist. Das tatsächliche Desaster kam dann aber vor allen Dingen dadurch, dass Blake Lively und Justin Baldoni sich seit einer Weile gegenseitig nicht nur Vorwürfe an den Kopf hauen, sondern mittlerweile das sogar, glaube ich, in den Rechtsstreit eskaliert ist, weil sie halt sagen, ja, es gab irgendwie da bestimmte Vorkommnisse am Set und so weiter, die in eine falsche Richtung gingen und dass Baldoni da Sachen geäußert hat. Der wiederum hat das dann zurückgeschmissen an Blake Lively, dass die sich zum Beispiel auch total in das Editing eingemischt hat und sein Cut, der wohl bei den Zuschauern, die machen ja immer diese Probe-Viewings, dass da sein Cut besser ankam, aber der am Ende nicht genommen werden konnte, weil Blake Lively sich da so eingemischt hat in die Veröffentlichung von dem Film. Zusätzlich dazu kommt dann noch Ryan Reynolds, der dann auch irgendwie das halb promotet hat und dann aber genutzt hat, um Deadpool vs. Wolverine zu promoten, was ja auch vom Genre her eine ganz andere Richtung ist und auch überhaupt nicht zusammenpasst. Ja, und das alles zusammengenommen, man könnte wahrscheinlich noch mehr Sachen drüber sagen, war PR-technisch schon ein ziemliches Desaster auf jeden Fall. Wobei man sagen muss, dass der Film an sich tatsächlich eigentlich sehr solid ist. Also ich mochte den Film eigentlich. Klar, ich mochte nicht die Message, aber der Film ist gut. Man kann sich den Film gut anschauen. Aber ja, alles drumherum, absolutes Fiasko.
Ich habe den Film tatsächlich noch nicht gesehen, aber
kann man sich angucken,
also die Story mitbekommen.
Ja, und den Film kann man sich auf jeden Fall angucken. Das ist, finde ich, durchaus ein guter Film, kein herausragender, aber die Frage war ja auch, welcher gute Film, ne, Tobi? Ja,
selbstverständlich. Ich habe auch noch eine Antwort, aber vielleicht nehme ich die Niklas dann weg.
Ich habe tatsächlich das live mitbekommen, weil der Film ziemlich getankt ist am Boxoffice, auch bei uns in den Kinos. Und wir uns dann auch gefragt haben, was war denn da los? Warum hat das sich keiner angeguckt? Und tatsächlich gerade bei Reddit, ich bin bei Reddit viel unterwegs, da ist mir schon im Vorhinein aufgefallen, dass es unverhältnismäßig viele Posts dazu gab, was Blake Lively für ein schlechter Mensch ist. Mhm. Über Monate hinweg. Und dann später kam raus, dass unter anderem, also ich weiß auch überhaupt nicht, was da passiert ist, ich habe den Film nicht gesehen, überhaupt keine Ahnung, was da Phase ist, aber unter anderem soll das auch eine PR-Kampagne von dem Baldoni, heißt der Baldoni? Von dem
Baldoni, ja.
Von dem Lager gewesen sein, um die Glaubwürdigkeit von Blake Lively in den Schmutz zu ziehen. Und da laufen so gegeneinander laufende PR-Agenturen Sturm und natürlich der Film ist da zwischen die Fugen gekommen und komplett gescheitert. Also das, du hast recht, das ist ein richtiger Clusterfuck gewesen, PR-technisch. Und deshalb der Film ist auch massiv gescheitert, so wie ich das gesehen habe.
Obwohl ja hin und wieder gerade dieses drumherum PR-Desaster einem Film auch einen richtigen Push geben kann.
Wenn es um den Film geht. Ja, also ja. Wenn der irgendwie heiß diskutiert wird, weil der kontrovers ist oder so. Aber da ging es ja um was ganz anderes und der Film kam einfach nur unter die Räder.
Ja, aber dadurch schaffst du ja eine gewisse Aufmerksamkeit. Das ist nicht gut. Das ist
ja, ja. Aber die hat ja offenbar nicht gezogen, wenn man sagt, okay, ne, der ist komplett dann vor die Wand gefahren. Weil, wie gesagt, es war ja auch so, dann ging das erst los mit so gegenseitigen Vorwürfen und jetzt mittlerweile ist es, glaube ich, wirklich ein handfester Rechtsstreit zwischen den beiden. Also
verbitterter, harter Rechtsstreit.
Also genau, also es hat sich immer weiter hoch eskaliert. Und wie du sagst, darunter ist der Film einfach unter die Räder gekommen, weil es geht gar nicht mehr um den Film. Und der Film an sich ist, wie gesagt, gut. Also der Film an sich ist wirklich ein solider Film, der das Thema auch, finde ich, unterhaltsam, aber schon so verdeutlicht, dass man sagt, ja, ist ein Film, den man sich gut anschauen kann.
Nehme ich auf jeden Fall mit. Welcher Film an sich schlecht vermarktet wurde, ist Argyle, weil der in eine ganz andere Richtung geht. Aber welcher gute Film, da passt Argyle natürlich überhaupt nicht mehr, denn der war verdammt schlecht, finde ich. Welcher gute Film? Ja, dann habe ich noch eine Alternativantwort. Und vielleicht hatten wir das auch schon mal und vielleicht nimmst du das auch, aber ich habe das nur durch Recherche rausgefunden und mir jetzt noch mal den Trailer von Drive auch wirklich angeguckt. Wir hatten irgendwann mal einen kuriosen Filmfakt, dass irgendeine Frau dagegen geklagt hat, weil die dachte, es geht um einen Fahrfilm. Und tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich damals den Drive-Trailer gesehen habe, bestimmt, aber den hatte ich jetzt nicht mehr so parat. Der stellt das echt so ein bisschen dar, als wäre das Fast and Furious. In vielleicht ein bisschen härter, aber es sieht wirklich nach einem Action-Fahrfilm aus. Und das hat der Film überhaupt nicht. Also ich finde, der ist ganz weit weg von Fast and Furious und sehr viel besser und sehr viel härter. Und da spielen ja ganz viele andere Themen eine Rolle. Deshalb finde ich, Drive passt noch gut, oder?
Das ist eine sehr gute Antwort tatsächlich, ja. Tobi, mit der ich auch gespielt habe. Aber dann ist mir aufgefallen, dass eine sehr ähnliche Ausgangssituation bei einem anderen Film schon vorher passiert ist, der mir noch enger am Herzen liegt. Und ähnlich wie Drive, der vom Namen her ja auf etwas ganz eindeutig hindeutet, gab es das gleiche Problem bei Fight Club. Fight Club, ich muss halt Fight Club einfach wieder reinbringen.
Ja, klar, ja, natürlich.
Ist ja logisch. Meine Frage, meine Antwort, Fight Club. das Problem ist, wenn der Film halt Fight Club heißt oder Drive, hast du direkt eine Erwartungshaltung geweckt. Und bei beiden Filmen haben die PR-Agenturen oder Abteilungen dahinter nicht gecheckt, dass der Film eigentlich etwas anderes beinhaltet und der Kern vom Film woanders liegt, aber dachten so, ja, okay, das ist ein Kampffilm, dann zeigen wir die Kampfszenen im Trailer und wundern uns, warum, wenn die Leute aus dem Kino kommen, sich wundern, warum dieser Boxfilm auf einmal so gesellschaftskritisch wurde.
Ja.
Und bei Drive halt genau das Gleiche. Das ist ja fast schon eher ein romantischer Film und eine Charakterstudie und hat ja super wenig, wie du sagst, mit Fast and Furious zu tun. Also kann ich verstehen, dass es beides da in die Hose ging. Beides gute Beispiele für das gleiche Problem.
Mhm. Obwohl ja auch immer die Frage ist, wann und aus welcher Sicht ist ein Film schlecht vermarktet? Weil hin und wieder wird ja ein Film extra anders dargestellt, damit mehr Leute gehuckt werden und der Film ist eigentlich nicht so geil. Das ist für uns natürlich schlecht vermarktet, für die Produktionsstudios zum Teil gut.
Ja, es stimmt. Und vielleicht kann man da auch zynisch dran gehen und sagen, so, wenn da genug Leute reingegangen sind, im Endeffekt war das PR-technisch trotzdem die richtige Entscheidung. Wenn es um den langen genau. Atem geht, ist das aber immer falsch. Also wenn es darum geht, wie der Film im Endeffekt wahrgenommen wird, ist das immer der falsche Ansatz. Kurzfristig kann sein.
Ja, ja, ich komme zu meiner letzten Frage, glaube ich. Und auch zur generell letzten Frage, wenn ich mich nicht irre. Mhm. Und die lautet, gab es in eurer Kindheit einen Film oder eine Szene, die euch verfolgt haben?
Ja, selbstverständlich. Wir hatten so eine ähnliche Frage auch schon mal.
Ich hatte auch ein Déjà-vu.
Weil irgendwann weiß ich schon mal, dass ich bei, da möchte ich nochmal ganz kurz ausholen, bei X-Factor, das Unglaubliche.
Ach ja, ich weiß welche Szene du meinst.
So eine Szene einer Frau, die sich hässlich fand und sah man am Ende dieses Spiegelbild. Das fand ich auf jeden Fall damals sehr verfolgend, deshalb wollte ich aber jetzt was anderes nehmen. Und ich muss sagen, das hat mich in meiner Kindheit verfolgt. Dann hatte ich die Szene ganz lange überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Oder beziehungsweise auch den Film, weil das ein Uraltfilm ist. Und das ist aber nochmal wiedergekommen, als ich irgendwann mal irgendwelche Compilations geguckt habe. Und zwar Die unendliche Geschichte. Vielleicht wisst ihr dann auch gleich, wo es hinführt. Ich habe damals hatten wir das Buch Die unendliche Geschichte, also von Michael Ende. Und ich fand dieses Buch schon so magisch als Kind, weil es geht ja darum, in dieses Fantasy reingezogen zu werden. Und passiert das ja im Film wirklich. Und ich fand den Drachen damals Hammer und war irgendwann hier in dem Bavaria Filmstudios, wo du dann auf dem Drachen sitzen kannst. Ich war richtig großer Fan. Und im Moviepark gibt's so eine geile Wasserbahn, die auch um die unendliche Geschichte geht. War ein ganz großer Fan und es gibt die Szene, und da sind wir jetzt wieder bei einer Todesszene, von Artax, dem Pferd von dem Protagonisten. Und das versinkt im Sumpf. Und das ist nämlich auch, das habe ich damals einfach nicht verstanden, dass das jetzt wirklich passiert, weil er sinkt immer tiefer, dann will er den noch rausziehen, das arme Pferd, und dann sieht das teilweise so aus, als würden die es schaffen, und du denkst, dein kindliches Gehirn sagt da schon, ja, natürlich kommt er jetzt noch da raus, der wird doch jetzt nicht, das tolle Pferd wird doch jetzt nicht sterben. Und zack, kleine Szene später ist das Pferd versunken, und das hat mich damals einfach vollkommen wahnsinnig umgehauen. Also ich konnte nicht glauben, dass die jetzt wirklich haben dieses Pferd sterben lassen, beziehungsweise für mich ist dann natürlich als Kind wirklich das Pferd gestorben. Hm. Das war wahnsinnig hart.
Das glaube ich.
Ja, verstehe ich.
Ich erinnere mich nicht an die Szene, muss ich gestehen, aber das kann ich mir vorstellen, dass es so natürlich jetzt Kiddy kickt. Bei mir ist es auch eine Antwort, die ich schon mal irgendwo anders gegeben habe, wo ich erst im Nachhinein herausgefunden habe, welcher Film das überhaupt war. Und das ist nämlich Wolf, mit Jack Nicholson von 1994. Den habe ich irgendwann mit meinem Vater zusammen gesehen, weiß ich noch, im Free TV dann. Und das ist halt ein Werwolf-Film, mit, wo der irgendwann sich halt verwandelt und so weiter. Und ich habe den halt als Kiddie gesehen. Und mein Vater ist irgendwie eingeschlafen oder so, das hat nicht gecheckt, dass ich den Film weiter gucke oder so. Und der war halt nicht für mich, also ich war da 6 oder so. Und diese Körpertransformationsgeschichte, Jack Nicholson an sich ist schon Charakter, der gruselig sein kann irgendwie. Das hat mich fertig gemacht. Und das war auch so eine Geschichte, wo ich dann schon mal so in der Nacht mal so schreiend aufgewacht bin und gedacht habe, verwandle ich mich jetzt in einen Wolf hier. Kollegen, das kann aber nicht so weitergehen.
Die Antwort kommt mir sehr, sehr...
Ich glaube innerhalb des letzten Jahres sogar. Ich glaube auch doch, dass wir die Frage sogar so ähnlich, weil tatsächlich... Ja. Auch meine eigene Antwort können wir jetzt, wo wir auf dieses Mal ins Gespräch kommen. Sehr, sehr bekannt vor. Aber ich habe die Frage ja reingeschrieben und dann kam auch keine Widerrede. Da dachte ich so, vielleicht habe ich die Frage doch noch nicht. Aber dann ist ja auf jeden Fall schon eine Weile her gewesen, glaube ich, weil jetzt so zuletzt glaube ich nicht. Naja, jedenfalls erzähle ich jetzt noch mal die Geschichte, die ich glaube ich schon mal erzählt habe. Und zwar war ich so circa, ich glaube, 11 Jahre alt und es war an Silvester. Und die Nachbarin, die war schon so 5, 6 Jahre älter, die war halt so, weiß ich nicht, 16 oder sowas. Und die sollte auf mich aufpassen. Aber es war halt Silvester mit den Nachbarn. Und dann bin ich halt mit der rübergegangen, weil die irgendwie auch Spiele da hatte. Und dann haben wir halt was gespielt, während die Erwachsenen halt da Party gemacht haben. Und irgendwann wollte sie dann halt einen Film gucken. Und ich war halt mit 11 mit dabei, also habe ich halt mit den Film geguckt. Und das war halt I Know What You Did Last Summer.
Oh, ja.
Und ich war, wie gesagt, so, ich schätze so 11 um den Dreh. Also überhaupt nicht die Alterskategorie für diesen Film. Und dieser Hakenmann, der da vorkommt, der so verschiedene Menschen aufschlitzt und auch so richtig, dass du auch richtig so Blut aus dem Mund rauslaufen siehst und so Sachen, der hat mich noch lange, lange verfolgt. Also wirklich, immer wenn ich irgendwie nachts auf Toilette musste oder sowas, oder durch dunkle Gänge oder um Ecken, die man nicht einsehen konnte, überall lauerte der Hakenmann, weil der auch im Film überall lauert. Es war halt auch so, die wissen ja, dass der irgendwie da ist und die verfolgt. Und überall sehen die den auf einmal. In der Menschenmenge, hinter einer Ecke, plötzlich sitzt der irgendwo im Auto. Also es ist auch genau noch das Thema vom Film, dass der dich quasi überall verfolgt. Boah, das war keine gute Zeit. Ich bin froh, dass ich die Zeit überwunden habe. Aber das hat mich echt langfristig geprägt, wo ich mir dann doch immer wieder denke, ja, FSK hat schon seine Daseinsberechtigung. Also
ja. Ich habe gerade eine Idee für ein neues Format von uns. Wir machen irgendwann wilde Fragerunde Remix und man muss, die Fragen sind die gleichen, aber wir müssen die Antworten von den anderen geben, die beim letzten Mal gemacht haben.
Ja, oder auch von sich selber, könnte auch spannend werden.
Ja, könnte auch spannend
werden. Ob man das noch drauf hat.
Aber ja.
Ja, schön. Ja, ich dachte so als Abschlussfrage, so ein kleines Recap. Okay. So. Ne?
Und ich würde sagen, mit dem Déjà-vu kratzen wir die Kurve.
Wir kratzen die Kurve und rappen das hier ab.
Rap.